Ihr habt gesungen, God of Endless Mercy. Gott ist ein Gott von unendlicher Gnade und Güte. Und das ist der Grund, warum wir uns hier jeden Sonntag treffen. Weil wir von diesem Gott leben, von seiner Güte leben und weil uns die Begegnung mit diesem Gott immer wieder erneuert und verändert. Und ihr seht, ich habe euch ein Thema mitgebracht, das zu diesem Lied sehr gut passt. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist ja in diesem Jahr die Jahreslosung. Wir haben hier noch nicht drüber gesprochen. Jetzt sind wir schon im Februar. Ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht jetzt. Man hat ja viele Leute im neuen Jahr natürlich jetzt schon gesehen, viele Kollegen, viele Freunde. Es kommt aber trotzdem immer wieder vor, dass man auch noch mal jemand am Telefon hat, mit dem hat man in diesem Jahr noch gar nicht gesprochen. Und dann ist immer so die Frage, kann ich jetzt noch frohes neues Jahr wünschen oder ist das jetzt zu spät? Bis wann darf man das eigentlich? Manchmal merkt man so auf beiden Seiten so ein gewisses Zögern. Man kann es ja ruhig trotzdem noch machen. Und ich denke, so ist es auch mit einer Jahreslosung. Die ist ja auch im Übrigen keine Neujahrslosung, ist kein Neujahrsspruch, sondern eine Losung, die eigentlich so ein ganzes Jahr begleiten soll. Insofern kann es sein, dass du jetzt vielleicht zuhörst hier in der Gemeinde oder vielleicht auch übers Internet und du sagst, oh, Jahreslosung, da habe ich schon 10 Predigten drüber gehört im Januar und ein dickes Buch gelesen. Wunderbar, das ist eine Jahreslosung. Und die soll und kann uns auch durch dieses ganze Jahr begleiten, zusammen mit vielen, vielen anderen Christen. Ihr wisst, das wird immer ausgewählt von einer Gruppe von Christen aus allen Kirchen und Gemeinden, die das gemeinsam lange auch im Gebet immer vorbereiten. Und insofern werden wir es nicht schaffen, jeden Monat drüber zu predigen in diesem Jahr. Das musst du irgendwie für dich selbst organisieren. Aber wir greifen es jetzt jedenfalls im Februar nochmal auf. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen sogar ja noch neu. Und für alle anderen ist es vielleicht eine Chance, nochmal daran zu denken, was hat mich beschäftigt, als ich das zuletzt gehört habe. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich glaube, das Thema ist wirklich wichtig, weil Barmherzigkeit ein ganz aktuelles Thema ist. Ich weiß nicht, wie häufig das Wort Barmherzigkeit so in eurem normalen Alltagsleben vorkommt, ob das so zu eurem normalen Wortschatz gehört. Allgemein wird es in unserer Gesellschaft nicht mehr so oft verwendet, glaube ich. Ist ein etwas altertümliches Wort. Aber interessant ist, dass es das Wort unbarmherzig in der Alltagssprache immer noch gibt. Oder auch erbarmungslos. Das sind eigentlich ganz normale Worte. Und das sagt vielleicht auch ein bisschen was aus über unsere Gesellschaft, über eine Gesellschaft, in der Unbarmherzigkeit, Erbarmungslosigkeit fast Alltagserfahrungen sind, aber in der wir manchmal ein bisschen vergessen haben, was eigentlich Barmherzigkeit bedeutet. Und insofern glaube ich, dass es in der Tat spannend ist, wenn wir uns jetzt noch mal Zeit nehmen, über Barmherzigkeit nachzudenken. Es gibt Alltagsbarmherzigkeit. Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt, muss ich nicht immer gleich wütend sein. Oder wenn ich merke, da hat es einer eilig in der Schlange an der Kasse, dann kann ich den auch mal vorlassen. Ist schon mal ganz nett. Wenn mir einer den Impftermin wegschnappt, dann muss ich schon vielleicht tiefer in meinem Herzen nach Barmherzigkeit suchen. Es gibt ja jetzt den Begriff des Impfdränglers, der plötzlich schon geimpft ist, man weiß gar nicht wie. Ja, da kann ich natürlich unter die Decke gehen. Ich könnte mich auch einfach mitfreuen und sagen, Mensch, das freut mich. Jesus sagt ja, werden wir gleich lesen, ne? Wer dir den Mantel nimmt, dem gib auch noch die Decke dazu oder so ähnlich. Also wer dir den ersten Impftermin wegschnappt, dem lass auch noch die Zweitimpfung. Also es ist ein Thema, glaube ich, das die Gesellschaft beschäftigt. Die Frage, wie barmherzig oder unbarmherzig gehen wir jetzt mit all dem um, was wir im Moment erleben, mit denen, die besonders unter dieser Situation leiden, wie barmherzig oder unbarmherzig sind wir mit denen, die 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 Entscheidungen treffen müssen und die es ja irgendwie gar nicht richtig machen können. Und immer ist alles falsch, zu wenig, zu spät. Wie hätte ich das gemacht? Hätte ich das besser hingekriegt? Also ich glaube, Barmherzigkeit ist auch in unserer Gesellschaft, aber vielleicht auch in meinem eigenen Leben ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen lohnt es sich, dass wir uns jetzt das einmal genauer anschauen, was Jesus hier zu uns sagt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das steht im Lukas-Evangelium, im 6. Kapitel. Das nennt man auch die Feldpredigt in diesem 6. Kapitel. Es gibt ja die berühmte Bergpredigt, die Jesus gehalten hat auf einem Berg. Das steht im Matthäus-Evangelium, da wird das erzählt. Diese Bergpredigt ist sehr lang, da sind 3 Kapitel, Matthäus 5, 6 und 7, mit dieser einen großen Bergpredigt ausgefüllt. Lukas erzählt uns von einer anderen Predigt mit ganz ähnlichen Inhalten, die nicht auf einem Berg gehalten wurde, sondern auf einem Feld. Und die ist auch viel kürzer, also das ist nur ein halbes Kapitel. Das ist quasi die Bergpredigt to go oder Bergpredigt für Eilige. Da hast du es in einem halben Kapitel, so vielleicht das Wichtigste, passt ja auch ganz gut zu uns. Wir sind ja auch immer dankbar, wenn die Informationshäppchen etwas kürzer sind. Das ist ja auch die Welt, in der wir jetzt leben. Also auf TikTok-Maß ist das noch nicht runtergebracht worden. Ich habe mal gehört, dass jemand auch versucht hat, das ganze Evangelium in Form von Twitter-Nachrichten unterzubringen. Ich weiß nicht, wie viel er dann daraus gemacht hat, alles in so kleinen Twitter-Nachrichten, weil wir ja nur so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne noch haben. Also die Feldpredigt ist insofern vielleicht auch ganz modern. Sie ist vielleicht für uns auch deswegen wichtig, weil Lukas natürlich ganz besonders auch Menschen im Blick hat wie uns. Also Leute, die nicht ursprünglich im jüdischen Glauben aufgewachsen und geprägt sind. Bei Matthäus war das so. Er hat ganz besonders für solche Menschen auch geschrieben, die im jüdischen Glauben schon geboren und erzogen waren. Man merkt das bis in so Kleinigkeiten hinein. Im Matthäus-Evangelium steigt Jesus auf diesen Berg und das hat natürlich ganz viele alttestamentliche Bezüge, weil ja auf dem Berg immer die Offenbarungen Gottes stattfanden. Und er geht auf den Berg und dann setzt er sich und fängt an zu reden, weil man in der jüdischen Kultur damals, wenn man gelehrt hat, wenn man gepredigt hat, nicht gestanden hat, sondern gesessen hat. Das sieht man auch in Lukas 5, wo Lukas das auch ganz genau berichtet. Da ist Jesus in der Synagoge seiner Heimatstadt in Nazareth. Ihm wird die Schriftrolle gereicht. Er soll vorlesen und er liest auch vor im Stehen, wie das üblich war. Und dann gibt er diese Schriftrolle zurück und dann setzt er sich hin und hält seine erste Predigt in der Synagoge seiner Vaterstadt. Und ihr wisst, dass das eine wunderbare Predigt war, aber die Leute wollten ihn trotzdem anschließend vom Felsen stürzen, weil sie die Predigt ihnen nicht so gut gefallen hatte. Also das war so, aber hier bei dieser Feldpredigt ist es anders. Jesus ist zuerst auf dem Berg, wählt seine Jünger aus, hat eine Nacht im Gebet und dann tritt er auf das Feld und auf dem Feld sind viele Menschen. Und das steht ausdrücklich dabei, das waren Menschen, die kamen von überall her bis quasi ans Ende der Welt, Tyros, Sidon. Also nicht nur Menschen, die so unmittelbar zu diesem Volk gehörten. Und Jesus hält diese Predigt im Stehen, weil das vielleicht für die Menschen aus diesem Kulturkreis, die Lukas vor Augen hat, die dafür normalere Körperhaltung war. So wie es ja auch für uns ist. Und deswegen lohnt es sich vielleicht besonders, dass wir jetzt auch zuhören, dass wir mal hören, was Jesus uns zu sagen hat. Wie ist diese Predigt organisiert? Sie fängt an damit, dass Jesus ganz kurz sagt, was macht dein Leben glücklich? Das sind diese sogenannten Seligpreisungen. Viel kürzer als im Matthäus-Evangelium, viel weniger, aber auch ganz prägnant. Was macht mein Leben glücklich und was macht mein Leben kaputt? Das sind die Weherufe. Die hat Matthäus nicht, die hat er später an anderer Stelle. In der Bergpredigt stehen die nicht. Lukas fängt damit an. Und am Ende sagt er, du musst dich fragen, auf welchen Wurzeln dein Leben beruht. Am Anfang sagt er, du musst dich fragen, wo dein Leben hinlaufen soll, ob das in Richtung von Glück, von Seligkeit sein soll oder in Richtung des Verderbens. Und am Ende sagt er, und wenn das so funktionieren soll, wie das gut für dich ist, dann musst du dich fragen, aus welchen Wurzeln kommt das hervor. Da hat er dieses Bild von dem Baum, wo es ja die Frage ist, worauf ist der Baum gegründet, wie wurzelt der Baum, und das berühmte Bild dann, das auch bei Matthäus am Schluss steht, von diesem Haus, das auf den Felsen gegründet ist. Und in diesen Rahmen setzt der Herr Jesus das, was er uns über das gute Leben sagen möchte. Und davon wollen wir jetzt einfach mal ein paar Verse lesen. Der Jahreslosungsvers steht praktisch ganz im Mittelpunkt dieser kleinen Predigt über das gute Leben, und er ist quasi das Herz der Sache, der Dreh- und Angelpunkt. Trotzdem lohnt es sich, das auch einmal im Zusammenhang zu lesen. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun, schlägt dich jemand auf eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin, und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Sorry, da war ich vorhin nicht ganz trittsicher. Der Mantel und das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Jetzt überspringen wir ein klein bisschen, damit ich eure Geduld nicht überstrapaziere. Da wird das Thema mit dem Leihen nochmal, dass man leihen kann, auch ohne es zurückzufordern. Das heißt, das ist christliches Leihen. Noch ein bisschen weiter ausgeführt, und dann lesen wir in Vers 35 weiter. Gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid ohne zurückzuerwarten, dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und dann geht's weiter, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden, verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden, lasst los und ihr werdet losgelassen werden, gebt und es wird euch gegeben werden, ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend, denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Ups, jetzt muss ich mal wieder zurück, da bin ich, wird auch bei euch verwendet werden. Das ist kein Ermahnungsprogramm für ein klägliches, irgendwie richtiges, aber doch ziemlich trauriges und freudloses Leben, das Jesus hier verkündigt. Das macht er ganz klar. Das ist das Programm für ein Leben, das überfließt, für ein Leben, in dem es einen Reichtum gibt, den mir niemand nehmen kann, für ein einfach wunderschönes Leben, für das Leben, nach dem ich mich immer sehne. Und deswegen lohnt es sich so sehr, Jesus zuzuhören. Und wir nehmen jetzt nur diesen einen Vers, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, und wir nehmen jetzt mal die Lupe und schauen uns drei Worte in diesem Vers ganz genau an, damit wir vielleicht besser verstehen, was das bedeutet. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Okay, also wir reden über barmherzig. Wir reden über Barmherzigkeit. Lukas ist dieses Wort ganz, ganz wichtig. Es spielt eine ganz große Rolle für seine Art, die Botschaft von Jesus weiterzugeben, und auch in seinem Evangelium. Allein im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums kommt das Wort Barmherzigkeit schon 5-mal vor. Und vielleicht müssen wir erst noch mal, weil es ja eben nicht mehr so ein Alltagswort ist, darüber nachdenken, was heißt das denn eigentlich, Barmherzigkeit? Irgendwo habe ich gelesen, wenn man das jetzt versucht so zu erklären, auch so von den Buchstaben her, von den einzelnen Bestandteilen her, dann könnte man das auch so übersetzen, sein Herz beim Armen haben. Und da steckt schon mal drin, dass Barmherzigkeit irgendwie immer was damit zu tun hat, dass ich mich um jemanden kümmere oder nett zu jemandem bin, der gerade irgendwie am Boden liegt, der gerade irgendwie arm dran ist, kaputt ist, der vielleicht gerade hilflos, überfordert ist, der vielleicht gerade scheitert. Aber das ist nicht alles und vielleicht auch gar nicht das Entscheidende. Jesus erzählt uns ja auch extra eine Geschichte, auch im Lukas-Evangelium, von diesem sogenannten barmherzigen Samariter, von dem Mann, der vorbeigeht und da liegt einer am Boden von den Räubern, fast totgeschlagen, ausgeraubt, nackt, blutend. Andere sind vorbeigezogen, hatten ihre Pflichten zu erledigen, wollten sich damit auch nicht irgendwie unrein machen oder ins Risiko bringen. Und da kommt ein Mann vorbei, dieser Samariter, und der steigt ab und hilft. Und man weiß gar nicht, warum. Es gab ja vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch im Sinn habt, auch so eine Geschichte in unserer Zeit, die ganz gut dazu passt, ganz ähnlich ist, wo in Frankreich in einer Stadt, ich weiß gar nicht, welche Stadt es war, ich glaube Paris, ein kleines Kind irgendwie aus dem Fenster geklettert war und plötzlich nur noch so an der Brüstung hing, in einem sehr hohen Hochhaus. Und unten sammelten sich Menschen an, die alle absolut entsetzt waren und nicht wussten, was sie tun sollten. Und plötzlich kommt ein junger Mann vorbei aus Afrika, ein Mann ohne Aufenthaltsstatus, der gar keine Papiere in Frankreich hatte. Und er kommt vorbei, sieht das und klettert an der Fassade hoch und alle gucken zu, wie er in absolut halsbrecherischer Art sich da von Etage zu Etage hangelt, bis er dieses Kind erreicht und es irgendwie schafft, mit diesem Kind wieder in dieses Fenster zu klettern. Das Video ist auch auf YouTube damals und im Internet total unterwegs gewesen. Und wenn man solche Leute fragt, und vielleicht hat ja jeder schon mal natürlich nicht auf diesem Level, aber ich denke, jeder von uns hat schon mal so Situationen erlebt des spontanen Helfens. Wenn man dann sich nachher fragt, warum hast du das eigentlich gemacht, dann kommt dabei raus, das kam von ganz tief innen. Das war keine moralische Angelegenheit, dass ich mir irgendwie gedacht habe, doch, das ist richtig, ich muss das jetzt tun, sondern plötzlich ist in meinem Inneren etwas passiert, ein Gefühl da gewesen und da bin ich aktiv geworden. Und dann gibt es noch was Zweites, was mit dieser Barmherzigkeit verbunden ist, außer diesem ganz tief aus dem Herzen kommenden. Und das Zweite ist, dass plötzlich ein Fenster aufgeht und ein ganz klares Bewusstsein von Solidarität da ist. Und die Leute sagen dann manchmal nachher, mir war plötzlich klar, das hätte auch ich sein können oder das hätte auch mein Kind sein können. Und da musste ich einfach handeln. Und das ist das, was Barmherzigkeit im tiefsten bedeutet. Und deswegen ist sie auch weiterhin so wichtig. Es gibt Leute, die sagen, Barmherzigkeit, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das wollen wir vielleicht auch gar nicht. Es soll ja gar keine Armen und Hilflosen mehr geben, die am Boden liegen. Wir wollen einen Staat, der für Gerechtigkeit sorgt. Allen soll es doch gut gehen. Keiner soll betteln müssen oder auf die Gnade und Barmherzigkeit von irgendjemand angewiesen sein. Das soll alles nach klaren Regeln funktionieren. Das ist auch sicher gut so. Und dafür ist Barmherzigkeit auch überhaupt kein Ersatz. Aber ich glaube, wir wissen alle, egal wie sehr wir an unserem Sozialstaat feilen und wie gut wir alle Regeln ausgestalten wollen, und das müssen wir auch, es wird immer etwas übrig bleiben für einen Moment, wo das im Herzen passiert und plötzlich Barmherzigkeit da ist. Und ihr kennt das sicher auch, ihr habt auch alle eure Verantwortung, alle eure Bereiche, wo ihr für andere da seid, wo ihr dafür sorgt, dass jeder zu seinem Recht kommt, dass alles gut funktioniert. Und jeder, der das tut, weiß, da muss es trotzdem manchmal diesen Moment geben, wo einfach im Herzen was passiert und wo Dinge möglich wären, die vielleicht ansonsten gar nicht hätten passieren können. Und deswegen ist das so wichtig. Das bleibt wichtig. Gerechtigkeit oder ist deswegen auch nicht alles, weil in der Barmherzigkeit ein ganz starkes Bewusstsein dafür auftaucht, dass jeder Mensch wichtig ist und jeder Mensch zählt und jeder Mensch willkommen ist. Und in der Gemeinde, von der Jesus träumt, spielt das eine ganz, ganz besondere Rolle. Und Jesus war das so wichtig, dass er das hier ja auch ausdrücklich gesagt hat. Ich muss mal gerade gucken, wo das hier steht. Also wenn ihr euch mit denen gut versteht und nett zu denen seid, die so sind wie ihr, dann ist das schön und gut. Aber das ist noch nicht das, was Barmherzigkeit tatsächlich bedeutet und was dann Barmherzigkeit auch ermöglicht. Barmherzigkeit ermöglicht es, dass Menschen zusammenkommen, die sich sonst nicht begegnet wären. Und Barmherzigkeit hält immer die Perspektive dafür offen, dass der andere, der den ich nicht verstehe, der so anders denkt als ich, der sich vielleicht auch bisher so falsch verhalten hat, dass zudem nicht nur Frieden möglich ist und irgendwie wir tun uns nichts mehr, sondern dass da tatsächlich eine Beziehung entstehen kann. Und das ist das Wunder der Gemeinde, die Jesus ins Leben gerufen hat. Und deswegen ist diese Gemeinde immer wieder offen dafür, dass neue Menschen dazukommen. Und wenn du dich dieser Gemeinde näherst, dann sollst du wissen, du musst nicht so sein wie wir und nicht so sein wie alle anderen hier. Es gibt immer so eine Tendenz in sozialen Gruppen, dass nachher alle immer sich eher gleichen und immer gleicher aussehen. Und für die, die dazukommen wollen, die anders sind, wird es immer schwerer. Jesus hat eine Gemeinde ins Leben gerufen, die sich immer nach dem anderen ausstreckt, nach den Zöllnern, nach den Sündern und wie es hier ja so schön heißt, in Bezug auf Gott, auch nach den Ungerechten und Bösen. Und wie gut ist das, weil wie häufig bin ich das, der Ungerechte und Böse. Jesus streckt die Hand nach jedem aus. Und ich glaube, Barmherzigkeit ist nicht nur deswegen auch so ein aktuelles gesellschaftliches Thema, sondern auch aus einem anderen Grund, weil für die Christen, die damals anfingen, Jesus nachzufolgen, die Entdeckung, die war, dass Barmherzigkeit tatsächlich bedeutet, dass jeder Mensch und jedes Leben, egal wie krank, wie arm, wie am Boden liegend, in den Augen Gottes den absolut gleichen Wert hat. Für uns ist das manchmal so selbstverständlich, weil wir ja auch in einer noch vergleichsweise christlich geprägten Kultur aufgewachsen sind. Aber das war damals in der Antike überhaupt nicht selbstverständlich. Viele Menschen waren schon mal von vornherein gar nichts wert. Und wer alt und krank oder Frau war, der war im Zweifelsfall noch viel weniger wert. Und die Frage nach dem Wert jedes einzelnen Lebens stellt sich für jede Gesellschaft. Und ich glaube, heute, in einer Zeit, wo das Christentum seine Prägekraft auf die Gesellschaft einbüßt nach und nach, spüren wir auch wieder, wie wichtig dieses Thema plötzlich ist. Ich nehme mal so ein Gedankenspiel, mit dem sich auch die Schüler in der Schule ja inzwischen beschäftigen. Kann ich eigentlich ein Leben gegen ein anderes aufrechnen? Kann ich ein Leben nehmen, wenn ich zum Beispiel weiß, damit kann ich drei Leben retten? Kann ich das Flugzeug, in dem 70 Leute sitzen, das auf ein Atomkraftwerk zufliegt, kann ich das abschießen aktiv, wenn ich weiß, die würden ja sowieso sterben und auf diese Weise rette ich nochmal vielleicht 10.000 anderen Leuten das Leben. Das sind ja so extreme Gedankenspiele. Aber hinter diesen Gedankenspielen steht die Frage, wie viel ist jedes einzelne Leben wert und welchen Respekt verdient jedes einzelne Leben? Wir hatten ja jetzt kurz die Diskussion, und auch das ist zum Glück nicht Wirklichkeit geworden in Deutschland, mit der Frage, wenn der eine am Beatmungsgerät hängt, der hat aber vielleicht nicht mehr so furchtbar gute Chancen, kann ich den vom Beatmungsgerät abmachen und sterben lassen, wenn ich weiß, hier ist ein junger Mensch, wenn ich den beatme, hat er super Chancen. Und ein Thema, das, glaube ich, irgendwann für uns alle relevant werden kann, ist die Frage danach, kann man Menschen dann auch helfen, ihr Leben einfach zu beenden, wenn sie doch eigentlich sowieso sterben wollen und nicht mehr an den Sinn ihres Lebens glauben, weil sie vielleicht schon so schwer krank sind oder weil sie einfach aus anderen Gründen nicht mehr leben wollen. Und mich hat das mal sehr berührt, wie ich hörte, wie ein wirklich kluger Mensch sagte, also wenn ich mal nicht mehr alleine auf Toilette gehen kann und mir dabei helfen lassen muss, also dann möchte ich irgendwie einen Weg finden, dass ich mein Leben beenden kann. Und das hat mich sehr, sehr berührt, weil sich da ja die Frage stellt, was ist eigentlich das, was meinem Leben Wert und Würde verleiht? Was ist, wenn ich bestimmte Dinge nicht mehr kann? Ist mein Leben dann überhaupt noch wertvoll, bedeutungsvoll? Habe ich dann meine Würde eingebüßt? Die Christen haben damals in der antiken Gesellschaft und auch später, auch im Mittelalter, ganz bewusst einen anderen Kurs eingeschlagen. Das ganze Krankenhauswesen in Europa kommt aus der christlichen Mildtätigkeit, aus einer Zeit, wo Menschen, die schwer krank und arm waren, an irgendwelchen Seuchen erkrankt waren, einfach niemand hatten und man auch nicht keine Notwendigkeit sah, sich darum zu kümmern, weil da war ja sowieso nichts mehr zu machen. Und damals haben tiefgläubige Menschen angefangen, sich einfach um diese Menschen zu kümmern. Da gab es keine Medizin in diesen Krankenhäusern. Ärzte waren ja auch ohnehin relativ machtlos. Aber es ging einfach diesen Menschen darum zu sagen, egal wie krank, egal wie nah der Tod, egal wie verzweifelt und wie arm die Situation ist, jeder Mensch und jedes menschliche Leben hat einen Wert, der unantastbar ist und der in Gottes Augen nicht davon abhängt, ob jemand krank oder gesund, arm oder reich ist, ob er noch alleine auf Toilette gehen kann oder nicht mehr alleine auf Toilette gehen kann. Und wie großartig ist diese Botschaft, dass in Gottes Augen und in Gottes Perspektive jedes Leben und jeder Mensch gleich wichtig und gleich wertvoll ist. Und deswegen ist diese Frage der Barmherzigkeit, glaube ich, eine, die auch in unserer Gesellschaft total aktuell ist. Wenn ich das jetzt alles so höre, dann setzt mich das ja vielleicht auch ein bisschen unter Druck, weil ich soll jetzt barmherzig sein. Seid barmherzig steht da, oder man könnte vielleicht sogar noch korrekter übersetzen, werdet barmherzig. So barmherzig bin ich von mir aus ja erstmal gar nicht. Und dann kann ich mich fragen, ja, wie soll ich das überhaupt schaffen? Wie geht das? Und deswegen ist es so wichtig, dass es da dieses zweite Wörtchen gibt, wie. Und dass es ein zweites Barmherzig gibt, und das ist die Barmherzigkeit, die Gott selber hat. Und die Tatsache, dass Gott barmherzig ist, spielt in der gesamten Bibel und von den ersten Offenbarungen Gottes an eine ganz, ganz große Rolle. Kann man schon in der Urgeschichte sehen, aber ganz besonders deutlich wird das, als Gott sich offenbart am Berg Sinai. Mose möchte Gott sehen. Es war eine Riesenkrise ausgebrochen. die 10 Gebote waren gegeben worden, sofort da alle dagegen verstoßen, das goldene Kalb, ein Riesendebakel. Es muss ein Neuanfang passieren und Mose sagt, ich möchte dich sehen, Gott, sonst kann ich hier nicht mehr weitermachen. Ich brauche eine ganz, ganz tiefe Offenbarung von dir. Ich möchte dich jetzt wirklich einfach mal sehen. Und Gott sagt, also das mit dem Sehen ist schwierig, aber ich stelle dich auf einen Felsen und ich ziehe an dir vorbei und du wirst mich von hinten sehen. Und dann geht Gott in einer riesigen Offenbarung vorbei. Und dann kommt dieser Ruf der Selbstoffenbarung Gottes und das heißt Jehova, Gott, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte. Das ist quasi der Zentralsatz, mit dem Gott sein Wesen zum Ausdruck bringt. Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte. Ja, das ist keine Barmherzigkeit, die Probleme ausblendet. Das ist keine Barmherzigkeit, die nicht weiß, dass bestimmte Dinge auch in Ordnung gebracht werden müssen. Deswegen kommt auch der Zorn vor. Aber ich habe irgendwo gelesen, ohne dass ich das überprüfen kann, weil ich ja gar kein Hebräisch kann, dass im Alten Testament zwar immer wieder davon die Rede ist, dass Gott auch Zorn hat, aber dass nie gesagt wird, dass Gott zornig ist, dass das ein zorniger Gott ist, sondern es ist ein barmherziger Gott. Und das prägt sein Wesen. Und das wird durch das ganze Alte Testament zu einem Satz, der immer wiederholt wird, in den Psalmen auch ganz oft und ganz schön und fast schon lustig im Buch Jona, als der Prophet Jona im Auftrag Gottes das Gericht verkündet hatte über die Stadt Ninive und die Leute bekehren sich, gehen in Sack und Asche und Gott ist gnädig und Jona ist total wütend, weil das von ihm eingetretene Gericht jetzt nicht stattfindet und er scheinbar was gesagt hat, was jetzt nicht passiert ist. Und da sagt er zu Gott, und ich wusste das schon, dass das so kommen wird, denn ich wusste ja, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Er hält es Gott richtig vor, so nach dem Motto, ich war doch auf der Bibelschule, ich habe das doch gelernt, ich wusste das doch vorher. Du bist nun mal so, du kannst doch gar nicht anders als gnädig und barmherzig sein. Und das ist gut, dass das so ist. Das ist gut, weil das heißt, dass diese Barmherzigkeit Gottes auch für mich da ist. Auch dann, wenn ich mit dieser Mission, barmherzig zu sein, immer wieder scheitere. Ich habe in einer Predigt gehört über die Jahreslosung, wo der Prediger so schön sagte, weißt du, Gott ist so gnädig und barmherzig gewesen mit seinem Volk Israel über all die Jahrhunderte hinweg. Und er ist es bis heute. Er wird die paar Jahrzehnte, die dein Leben dauert, auch mit der gleichen Barmherzigkeit und mit der gleichen Gnade ausfüllen. Das ist schon mal total tröstlich. Aber dieses Wie bedeutet auch noch was anderes. Das bedeutet auch noch mehr. Es bedeutet nicht nur, dass Gott mich immer wieder abholt, wenn ich gescheitert bin und mir neue Chancen gibt. Es bedeutet auch, dass Gott mir tatsächlich einen Weg eröffnet, von ihm geprägt zu sein und ein Stück so zu werden wie er, ohne dass ich mich dafür anstrengen muss, ohne dass das ein Krampf wird. Ist ja eine gute Frage, ne? Warum halten wir uns eigentlich an das, was Gott uns sagt? Warum leben Menschen eigentlich so? Es gibt darauf vielleicht drei Antworten. Die erste Antwort ist die, Standardantwort, ganz einfach Gehorsam. Gott sagt das, also mache ich das. Und ihr werdet in der Bibel auch ganz viele Stellen finden, wo das Thema ist. Ich mache das einfach, weil Gott das so gesagt hat. Befehl, Gehorsam. Ein zweiter Gedanke ist der, ich mache das, weil ich einsehe, dass das tatsächlich besser ist. Ich mache das aus Einsicht. Ich mache das, weil ich festgestellt habe, das ist wirklich besser, so zu leben. Das ist wirklich richtiger. Und wir wissen alle, das funktioniert in gewissem Umfang, aber das nimmt das Thema Gehorsam auch nicht ganz weg. Und dann gibt es noch etwas Drittes. Und das spielt in der Verkündigung, die Jesus gebracht hat, die entscheidende Rolle. Das ist der Gedanke, der Identifikation. Ich mache das so, weil ich in eine Verbindung, in eine Beziehung zu Gott gekommen bin. Und weil ich deswegen so leben kann wie er. Und das geschieht nicht aus meiner Kraft, das geschieht daraus, dass Gott diese Beziehung zu mir eingeht und sie mir anbietet. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt hier auch von diesem Wort, das Jesus sagt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. In den Johannesbriefen gibt es diesen schönen Vers, wo es an einer Stelle heißt, so wie er ist, so seid auch ihr in dieser Welt. Das ist der tiefste Gedanke der Identifikation und das ist die eigentliche Quelle, das ist die eigentliche Wurzel, aus der sich in meinem Leben tatsächlich Veränderung ergeben kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass da dieses Wort von dem Vater steht. Wie euer Vater barmherzig ist. Das ist die ganz große neue Botschaft, die Jesus gebracht hat. Die Botschaft von diesem Vater. Keine völlig neue Botschaft. Jesus hat nichts gesagt und getan, was nicht auch schon im Alten Testament angelegt war. Auch dort gibt es diesen Gedanken schon. Aber erst in Jesus ist diese Wahrheit, dass dieser Gott für uns ein Vater ist, voll zur Entfaltung gekommen. Und nicht nur in seinen Worten, sondern auch in seiner Person. Im Lukas-Evangelium ist es so, dass das hier erst das zweite Mal ist, dass Jesus darüber spricht. Und das erste Mal spricht er von sich selbst. Und das ist in Lukas 2, als er als Teenager, als gerade Religionsmündiger, mit seinen Eltern in Jerusalem im Tempel gewesen ist und die Eltern gehen zurück, auf einmal ist er nicht mehr da. Sie müssen ihn 3 Tage suchen, finden ihn im Tempel. Und als sie ihn dann fragen und sagen, hör mal, was war denn da los? Da sagt er zu ihnen, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Da spricht Jesus erstmal über seine eigene Beziehung, sein eigenes tiefes Wissen darüber, wer sein Vater ist. Und das hier, dieser Vers, ist das zweite Mal, dass das im Lukas-Evangelium von Jesus dann aufgegriffen wird. Und da sagt uns Jesus, das ist nicht nur mein Vater, sondern in mir ist das auch euer Vater. Es gibt Menschen, für die ist dieser Gedanke auch ein bisschen schwierig, weil wir alle so unsere Vätererfahrungen haben. Und die können gut sein, die können aber auch sehr, sehr schwierig sein. Und deswegen ist es immer hilfreich zu wissen, Jesus hat das nicht so verkündigt, dass ich mir Gott so vorstellen sollte, wie mein Vater war, sondern das Neue Testament sagt, davon, wie Gott Vater ist, davon sollte jedes Vatersein auf dieser Erde geprägt sein. Am schönsten wird das in Epheser 3, Vers 14 ausgedrückt, wo es heißt, ich beuge meine Knie, sagt Paulus, vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt wird. So wie Gott Vater ist, so sollten Menschen Vater sein. Und jetzt weiß ich schon, da kommt genau natürlich sofort die Frage auch bei mir, ja, was ist denn mit der Mutter? Was ist denn mit der Mutter? Warum ist Gott denn nur Vater und nicht auch Mutter? Und dann ist es ja so gut, dass wir uns noch mal ganz kurz daran erinnern, dass Gott ja Gott ist und kein Mann und auch keine Frau. Manche versuchen so wohlmeinend dann sozusagen auch noch die Mutter daneben zu stellen. Aber Gott ist weder Mann noch Frau. Gott ist dieser Vater. Aber dieser Vater ist auch wie eine Mutter. Und auch darüber gibt es nicht nur wunderschöne Verse und Worte in der Bibel, schon im Alten Testament. Ich will euch trösten, wie euch eine Mutter tröstet. Sondern noch mehr kommt das in der Art zum Ausdruck, wie Gott selber handelt. Und es kommt auch in diesem Vers hier zum Ausdruck, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Warum? Weil Barmherzigkeit ein Wort ist, das nicht nur ganz tief vom Herzen herkommt, was ganz tief auch an mütterliche Gefühle anklingt, sondern im Hebräischen hängt dieses Wort auch mit dem inneren Organ, mit dem Mutterschoß, mit der Gebärmutter zusammen. Und ihr seht hier, dass die Künstlerin, die dieses Bild gemacht hat, Stefanie Barlinger, die hat diesen Gedanken auch ganz, ganz wichtig genommen und hat so ein Bild gemalt, wo man sieht, da liegt ein Kind quasi auch in so einer Art Mutterschoß. Und das ist dieser Vater, der zugleich auch ganz mütterlich für uns ist. Und dieser Vater möchte uns den Weg zur Veränderung in unserem Leben eröffnen. Im Lukas-Evangelium heißt es dann an einer Stelle, dass Jesus sagt, schaut mal, wenn ein Kind seinen Vater um ein Brot bittet, dann wird dieser Vater ihm doch keinen Stein geben dem Kind, sondern Brot geben. Ihr seht übrigens, dass die Künstlerin dieses Brot hier auch mit in diesem Bild untergebracht hat. Und genauso heißt es dann, wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, seinen Geist geben. Und dazu möchte ich euch jetzt hier einen Satz vorlesen aus einem Buch von Benedikt dem 16., der mich doch sehr nachdenklich gemacht hat und den ich nochmal so mitnehmen möchte in mein Leben über diesen Vater, der gibt. Das will sagen, die Gabe Gottes ist Gott selbst. Das Gute, das er schenkt, ist er selber. An dieser Stelle wird überraschend sichtbar, worum es im Beten wirklich geht. Nicht um dies oder das, sondern dass Gott sich uns schenken will. Das ist die Gabe aller Gabe, das allein Notwendige. Das Gebet ist ein Weg, um allmählich unsere Wünsche zu reinigen, zu korrigieren und langsam zu erkennen, was uns wirklich Not tut. Gott und sein Geist. Gebet ist ein Weg, um allmählich unsere Wünsche zu reinigen, zu korrigieren und langsam zu erkennen, was wir wirklich brauchen. Gott und seinen Geist. Ich darf diesen Vater um alles bitten. Um Parkplätze, um Schlüssel, die ich verloren habe, um ein schöneres Haus, eine größere Wohnung, um Gesundheit. Und dieser liebevolle Vater wird all diese Bitten aufnehmen. Und viele, die hier sitzen, können von so großartigen Erhörungen solcher Gebete berichten. Aber was mir dieser Vater durch all das hindurch wirklich geben möchte, ist er selbst. Und das Team kann gerne schon mal nach vorne kommen. Dieser Vater möchte mir durch all das, was er mir zeigt, was er mir gibt, zu erkennen geben, was ich wirklich im Tiefsten brauche. Damit das hier Wirklichkeit werden kann, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist keine Morallehre, die Jesus hier verkündigt. Das ist die Einladung in ein ganz anderes Leben. Wir wollen hier keinen Gottesdienst verstreichen lassen, ohne diese Einladung auszusprechen. An uns selbst und an jeden, der zuhört. Als Jesus damals von dem Berg runterkam und auf dieses Feld getreten ist, da hatte er diese große Menschenmenge vor sich. Und da heißt es auch so schön, bevor er geredet hat, das ist so ganz das Lukas-Evangelium, hat er sie erstmal geheilt, hat ihre Krankheiten beheilt, hat sie beschenkt. Gott weiß, was dir gerade fehlt. Aber dann heißt es, dass dieser Moment kam, wo Jesus seine Jünger anblickte und dann anfing, mit ihnen zu reden. Und die Frage ist, wo stehe ich in dieser Menschenmenge? Vielleicht stehst du ganz vorne, vielleicht ein bisschen weiter hinten. Vielleicht weißt du, ich bin davon noch ganz weit weg. Ich stehe da, wo man schon gar nichts mehr hören kann, wo einem das nur andere weitererzählen können. Und es ist gut, wenn ich mich einfach einladen lasse, einen Schritt näher zu kommen. Bis zu dem Punkt, wo ich diese Stimme tatsächlich selber hören kann. Gott möchte nicht durch andere zu dir sprechen. Jesus möchte selbst zu mir sprechen. Und bis zu dem Punkt, wo mich dieser Blick erreicht, in dem diese Einladung liegt, in ein ganz anderes Leben. Das kannst du nicht betreten als Mensch, der nichts braucht. Das kannst du nur betreten als Mensch, der sich dieser Barmherzigkeit anvertrauen will und entdecken möchte, dass darin alle Würde, alle Tiefe und aller Reichtum des Menschseins liegt. Und wenn dieser Schritt für dich heute dran ist, dann lass es einfach nicht vergehen, diese Zeit. Komm nachher nochmal hier nach vorne, wir können zusammen beten. Vielleicht willst du uns auch schreiben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und das Wichtigste ist, wenn du diesen Blick auffängst, wenn du diese Worte hörst, dann brauchst du keine anderen Menschen, dann kannst du selbst in diese Beziehung zu Gott eintreten. Amen.